Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Heute zu Gast ist eine ganz besondere Kollegin aus unserem Team, Steffi Fuchs. Fachberatung für Pflegefamilien, die uns heute auf eine inspirierende Reise in das Thema kreative Kommunikation mit Kindern mitnimmt. Wir sprechen darüber, wie gezielte Kommunikationskompetenzen den Alltag in der Betreuung von Pflegekindern erleichtern, welche Weiterbildungen dahinter stehen und wie dieses Wissen in der Praxis wirkt. Steffi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo liebe Nina, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Hi Steffi.
Hallo Rama.
Sag uns doch direkt mal, warum dieses Thema dir am Herzen liegt.
Ja, ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen. Und wenn ich auf neue Menschen treffe und denen erzähle, dass ich als Kind nicht gesprochen habe, das glauben die immer gar nicht. Mhm. Ich war als Kind sehr, ja, schambesetzt. Ich konnte nirgendwo anrufen, da hatte ich schon die Schamesröte im Gesicht. Ich habe in der Schule nicht gesprochen, nur wenn ich musste. Und das hat sich so immer weitergezogen. Und dann bin ich ja vor 30 Jahren in der Jugendhilfe gelandet, auch beim St. Elisabeth-Verein. Und da gehört es ja zu, dass man viele Gespräche führt mit den Jugendlichen, mit Ämtern, mit Behörden. Und da musste ich ja ein bisschen aus meiner Komfortzone auch raus. Und als ich vor 15 Jahren zum Fachbereich Pflegefamilien gekommen bin, habe ich die Ausbildung als systemische Beraterin gemacht. Und da hat man versucht, uns viel Wissen und viele Methoden zu vermitteln. Und die wurden umgesetzt durch Rollenspiele. Hm. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man total, in Fortbildungen ja. sitzt und die Referentin dann sagt, so, wir machen ein Rollenspiel, wer möchte dann? Dachte ich immer, bitte lass ich ein schwarzes Loch auftun und mich versinken. Und ja, da musste ich ganz viel üben, in Rollenspiel die Methoden zu lernen. Und auch eine Methode war die Arbeit mit Tieren. Mhm. Ne, damals mit Schleichtieren. Und ich habe gemerkt, oh, das ist irgendwie anders. Da muss ich irgendwie gefühlt nicht selbst reden, sondern das Tier redet irgendwie für mich. Mhm. Und fand das sehr interessant. Und dann habe ich diese Weiterbildung gemacht und ja, mich immer weiterentwickelt. Und habe dann über das Institut eine Fortbildung gesehen oder einen Fachvortrag von dem Alfons Eichinger. Das ist ein Therapeut aus der Schweiz, der hat das Kinderpsychodrama entwickelt vor über 30 Jahren und hat eine Weiterbildung angeboten zum Thema Teilarbeit. Mhm. Und dieser Vortrag war so inspirierend und er hat ein bisschen aus seiner Praxis erzählt, dass zum Beispiel er einen Termin hatte mit einem Kind und der Mutter. Und aus dem Flur hörte der einen Krach und ein Geschrei. Dann hat er mal vorsichtig die Tür aufgemacht und geguckt. Das Kind zerrte an der Mutter, wollte nach draußen. Die Mutter wollte das Kind in die Praxis zerren. Dann hat er mal kurz die Tür wieder zugemacht, hat mal kurz überlegt, hat die Tür wieder aufgemacht und hat gesagt, was ist denn hier los? Ist denn hier draußen vielleicht ein Drache? Hier ist es ja so laut. Und schon hatte er die Aufmerksamkeit des Kindes und die Neugier geweckt. Und so hat er es dann geschafft, dass das Kind überhaupt erstmal in die Praxis reingekommen ist. Und ich saß da und dann dachte so, wow, das will ich auch können oder das will ich auch machen. Und bei Kindern ist es ja ganz oft so, dass sie viele innere Konflikte haben, aber oftmals gar keine Worte, sich auszudrücken. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, zu sagen, ich will diese Weiterbildung machen und ich will das lernen. Und möchte irgendwie ja es schaffen zu kommunizieren, ohne zu sagen, sag mal, was hast du denn und warum hast du denn und wie auch immer, sondern über die Arbeit zum Beispiel mit Tieren dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich einfach zu öffnen.
Und hast du auch schon vorher dich damit beschäftigt, mit anderen Methoden irgendwie in Kommunikation zu gehen mit Kindern? Das war anscheinend so ein Gamechanger bei dir.
Mhm.
Gab es vorher auch andere Berührungspunkte, um irgendwie einen guten, besseren Zugang zu Kindern zu kriegen?
Ich habe oft ja mit Jugendlichen vorher gearbeitet. Ja. Da ist es einfach meistens im Gespräch, macht das Gespräch, aber ohne Methoden. Mhm. Und ja, eigentlich erst, seit ich die Weiterbildung gemacht habe, zu gucken, wie kann ich arbeiten. Aber nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Jugendlichen und Erwachsenen.
Ja, das heißt, du hast ja jetzt anklingen lassen, dass du schon mit Jugendlichen gearbeitet hast. Du bist ja schon lange hier. Wie lange bist du schon Fachberatung für Pflegefamilien?
Am 1. März wären es 15 Jahre.
15 Jahre. Und vorher hast du wie viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet?
Auch 15 Jahre.
Auch. Ganz schön viel Kompetenz sitzt hier. Erfahrung.
Und ja. Dass du dich das erste Mal mit kreativer Kommunikation beschäftigt hast, hast du jetzt gerade ja uns einen Einblick gegeben. Wie lange ist das jetzt her?
Das war 2012.
2012. Und war das dann so ein stetiges Thema auch so in deinem Arbeitsalltag? War das immer sowas, was dich begleitet hat, wo du dich immer wieder mit beschäftigt hast? Oder war das einmalig, du hast die Ausbildung gemacht oder war das so ein stetiger Begleiter dann?
Das ist eigentlich ein stetiger Begleiter in verschiedenen Situationen, gerade in der Arbeit mit Kindern. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 9 Handpuppen, mit denen ich arbeite
ach,
in der
ja,
Beratung.
Cool.
Und auch einen Koffer voll Schleichtiere. Aber manchmal nutze ich auch einfach Gegenstände, die da sind.
Ah, dass du auch da total kreativ bist,
genau.
Und irgendwie das mit einbeziehst. Ah ja, das ist ja spannend, weil man kennt das, man besucht eine Weiterbildung, eine Fortbildung, hat in dem Moment vielleicht so ein Aha-Erlebnis, aber das scheint hier etwas zu sein, was du in deinem Alltag tagtäglich dann auch mit einbringst, dann wenn es vonnöten ist oder wenn es zu gebrauchen ist. Genau.
Wenn es zu gebrauchen ist, genau.
Genau.
Also du hast dann die Weiterbildung besucht von dessen Vortrag du gehört hast, also zum Thema Psychodrama oder innere Teilearbeit mit Kindern. Hast du noch irgendwelche Fortbildungen dazu besucht? Ich weiß ja, dass du auch Bauchrednen kannst.
Ja, ich habe letztes Jahr, ja vor einem Jahr genau, habe ich einen Bauchredner-Workshop besucht. Mhm. Das war sehr spannend, weil bis dato habe ich immer noch gedacht, das kommt vom Band, das geht gar nicht. Und das war sehr spannend. Da geht es einmal um Sprechen, da geht es um das Spielen mit der Puppe und das alles zu vereinen. Es war ein sehr witziges Wochenende. Und auch da, ja, auch nochmal über meine eigenen Grenzen auch zu gehen und mich zu trauen, das zu machen und ja, auch zu sagen, das klappt nicht auf Anhieb natürlich, man muss ganz viel üben dafür, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das, was ich mitnehmen konnte, baue ich natürlich auch in meine Arbeit mit ein. Wenn das Tier plötzlich redet und Frau Fuchs die Lippen nicht bewegt, das ist manchmal schon sehr spannend.
Das glaube ich. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, wenn du 9 Puppen hast, das ist jetzt nicht eine vorbereitete Frage, aber fahren die immer mit dem Auto mit dir mit? Und steigst du dann mit einer Puppe aus und denkst, die passt jetzt heute gut?
Also ich habe in meinem Kofferraum ein Köfferchen mit meinen Schleichtieren.
Mhm.
Die sind immer dabei. Und das ein oder andere Stofftier sitzt auch schon mal auf dem Rücksitz.
Okay.
Ja, ich habe ein Kind, das immer fragt, hast du deine Puppen dabei?
Ah, oh, okay.
Und einmal hatte ich es vergessen, das war nicht so gut. Aber wir konnten damit seinen spielen, weil der hat ganz viele, die ich auch besitze.
Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht zu dem Ablauf von der Weiterbildung erzählen möchtest, von den inneren Teilearbeit oder irgendwas, was du vielleicht sonst noch dazu gemacht hast?
Ich finde, die Teilearbeit ist ein sehr spannendes Thema. Wir erleben es oft, dass Kinder ja in einer inneren Not sind, sich nicht ausdrücken können, wütend sind, ängstlich sind, auch mutig sind. Wir haben ja verschiedene Anteile in uns. Und zu sagen, das ist ja nicht das ganze Kind, was jetzt gerade wütend ist, sondern das ist nur ein Anteil des Kindes, das gerade wütend ist und das gerade eine Not hat und keine Worte dafür, wie es sich ausdrücken kann. Und manche Eltern erleben es ja, das Kind kommt aus der Schule, die Tür geht auf, der Ranzen fliegt, die Jacke fliegt, die Schuhe fliegen, das Kind ist ja total drüber und außer Rand und Band und dass die Eltern fragen dann oder sagen dann, ne, also so geht das aber nicht, ne? Und jetzt beruhig dich mal. Aber das Kind hat ja diese Wut und die muss ja irgendwo hin und es kann es nicht sagen. Und dann ist zum Beispiel ein Ansatz zu sagen, ich sehe gerade, du bist ganz schön wütend. Was für ein Tier bist du denn gerade? Und das Kind kommt in einen anderen Modus auch rein. Und so kann man halt weiter Fragen stellen. Und wie brüllt der Tiger zum Beispiel gerade? Oder auch zu gucken, das ein bisschen runterzufahren. Was kann der gut? Und so mit dem Kind ins Gespräch zu kommen und diesen Teil auch zu würdigen. In der Teilearbeit macht man es so, dass man verschiedene Tiere auswählt. Ein Teil für zum Beispiel den ängstlichen Teil, ein Teil für das Kind, was gerade ja super gut malen kann oder basteln kann oder singen kann. Und dann sucht das Kind noch einen Teil für sich aus und man guckt diese verschiedenen Tiere an. Und ja, wo wohnt das Tier? Wie fühlt es sich an? Wie könnte sich so ein Fell anfühlen? Wie geht es vielleicht auch, ne? So ein Elefant, der stampft ja, und ein Tiger, der schleicht vielleicht. Oder so ein kleines ängstliches Mäuschen, das macht piep, 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 piep. Und das ist so dieser erste Schritt, diese Tiere anzugucken und die Fähigkeiten der Tiere auch ja rauszuarbeiten. Und dabei erfährt man schon ganz viel über das Kind. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Das geht jetzt nicht in einer Stunde. Aber es geht dahin, dass man dann versucht, ja, in das Spiel zu gehen und zu gucken, wo wohnt denn der Löwe? Und ja, eine Behausung für den Löwen zu bauen und eine Behausung für das Mäuschen zu bauen und dann zu gucken, was essen die denn und auf die Suche zu gehen nach Essen und ist da vielleicht ein Fluss und ein Wald? Und das Ziel ist es eigentlich, diese drei Teile in Verbindung zu bekommen. Also zu fragen, kennt der Tiger eigentlich das Mäuschen? Ja, und was könnten die auch voneinander lernen? Das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst. Und das ist halt dieser Prozess von, ne, auch ins Spiel zu gehen und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich da, ja, seine Gefühle auch auszuleben und, ja, dass das auch sein darf. Ja, dass der Tiger wütend sein darf und dass das Mäuschen ängstlich sein darf. Und es kann auch sein, dass es irgendwann ins Rollenspiel übergeht. Und da gehört viel Kreativität dazu. Und dem Kind aber auch das Gefühl zu geben, das Kind ist der Regisseur in diesem Ganzen. Aber eigentlich sind wir als Erwachsene so der Regisseur.
Du hast ja diese Weiterbildung, Fortbildung gemacht, dich ja permanent damit beschäftigt, dir weitere Puppen zugelegt und das ist so ein Alltagsbegleiter. Und für was ist dieses Wissen, was du aus der Weiterbildung und was du dir dann im Nachgang noch drauf geschafft hast, hilfreich und in welchen konkreten Situationen nutzt du das besonders im Alltag?
Ich nutze das sehr gerne, um ja dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich nicht unter Druck zu fühlen, wenn irgendwas passiert ist oder wenn es irgendwas beschäftigt, sondern durch das Spiel einfach lockerer zu werden und trotzdem eine Möglichkeit zu haben, sich auszudrücken. Und manchmal spiele ich mit dem Kind alleine, Oder ich beziehe auch die Pflegeeltern mit ein in das Spiel. Die bekommen dann auch eine Rolle. Oder ich frage, was wäre denn die Mama für ein Tier? Was wäre denn der Papa für ein Tier? Sowohl mit der Pflegefamilie als auch der Herkunftsfamilie. Und auch die Arbeit mit den Herkunftsfamilien, da ist es ja oft auch ganz schwierig, die in Kontakt zu bringen. Ja, weil da so viel im Raum auch steht. Und da hat sich das auch bewährt. Oder auch zu sagen, vielleicht kann einer die Sprache gar nicht. Ja, dass die Mutter spricht Kroatisch. Das Kind ist so klein, das hat das nie gelernt. Und hat aber in der Herkunftsfamilie ganz viel erlebt. Und dann gibt es einen Besuchskontakt. Und wie schaffe ich es, ja, diese Personen alle gut zusammenzubringen, dass jeder Raum hat und das gelingt im Spiel. Ich glaube ja, Erwachsene denken manchmal, ich bin so ein bisschen verrückt auch. Ich hatte einen Besuchskontakt, da habe ich auf dem Sofa gestanden und war der Mast eines Segelschiffes und das Kind war der Kapitän und das Kind hat das Spiel gesteuert und dann kam irgendwann die Mutter, durfte mit auf das Schiff. Und dann waren wir aber auch wieder runter vom Schiff. Dann hat das Kind die Pflegefamilie noch mit einbezogen. Die Pflegemutter ist dann auf allen Vieren um den Tisch. Sie war ein Pferd. Und von außen denkt man vielleicht, das ist eine total schrille Situation. Was machen die hier? Aber das Kind ist gut aus diesem Kontakt raus. Weil das Kind hat es ja unbewusst gesteuert, das Ganze. Und musste nicht reden und konnte Nähe, Distanz wahren. Und konnte nach seinen Bedürfnissen alle mit einbeziehen.
Ja, und du hast ja in dem Fall, du hast gerade davon gesprochen, ja, die leiblichen Eltern sprechen vielleicht die Sprache nicht, aber du hast in dem Moment die Sprache oder sprichst die Sprache der Kinder und das ist dieses Kreative und das ist eben sich auf Augenhöhe nicht nur zu begeben und sich hinzusetzen, sondern du steigst ja voll ein.
Ja.
Du bist in dieser Welt mit den Kindern dann auf Augenhöhe. Ja.
Es gibt eine sehr, ich finde sie sehr witzig, eine Situation, ich war mit meiner Freundin und der Tochter, die war, glaube ich, damals 5, im Urlaub und wir waren am Strand und die Mama war gerade nicht weg und dieses Kind sagte zu mir, meine Mama, die ist manchmal ganz schön streng, aber du, Steffi, du bist wie ein Kind. Und ich so, yeah. Und das macht es, glaube ich, aus, ne, ins Spiel zu gehen und ja, weg von diesem, ich muss jetzt reden und das Kind muss doch jetzt mal was dazu sagen und ich will jetzt Erfolg. Und oft bauscht sich das ja so auf, ne, in der Kommunikation. Es findet alles auf der Beziehungsebene statt und es schaukelt sich so hoch und irgendwann brüllen sich alle an. Und durch die Arbeit einfach mit den Tieren, ob das jetzt ein Stofftier ist oder eine Handpuppe oder ein Schleichtier, geht diese Aufmerksamkeit auf das Tier und es geht von dieser Beziehungsebene weg. Und es fällt Kindern und auch Erwachsenen dann manchmal leichter zu kommunizieren.
Ja, und ich glaube, was auch vielen, auch wenn man in der Jugendhilfe tätig ist, was man sich immer wieder vor Augen holen muss, Kinder sind anders einfach in der Kommunikation, als wir Erwachsene sind. Ja. Und dann gerade in so einem Setting, wo man dann mit den Eltern, mit den Pflegeeltern spricht und dann ist das Kind ja eigentlich Thema und da sich wieder auf eine Kinderebene zu bewegen, diesen Spagat hinzubekommen und einen vollen Fokus mit der kreativen Kommunikation auf das Kind, unheimlich gut. Hört sich total spannend an.
Ich finde ja auch, wir haben Spielen verlernt.
Ja.
Wenn ich so zurückdenke, ich habe es geliebt, mich zu verkleiden. Und in dieser Rolle, wenn ich mich verkleidet hatte und mit meinen Puppen gespielt habe oder wie auch immer, konnte ich reden. Ja, was ich im Außen nicht konnte. Aber in dem Moment, wo ich in einer anderen Rolle war oder jemand anderes für mich gesprochen habe, ging das plötzlich. Und ich konnte ganz anderes kommunizieren. Und das haben wir oft verlernt. Und so, ich hatte eine Beratung, das habe ich gesagt, ja, und die Arbeit und ne, mit den Tieren und das Kind hatte auch ein Lieblingsstofftier. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht ist es ja gut, dieses Tier mitzunehmen, wenn sie rausgehen und ne, dass es dem Kind Sicherheit gibt und vielleicht dann auch, ja, es war ein Hai, den Hai mal zu fragen, wie geht's ihm gerade und was möchte der Hai gerade? Und dann sagte die Mutter bei der nächsten Beratung, das hat total gut geklappt. Und wir hatten den ersten entspannten Tag draußen. Aber letzte Woche sollte ich mit dem Toaster reden. Da hört es auf, Frau Fuchs. Auch die Menschen dazu, ja, dafür zu gewinnen, sich zu trauen, einfach wieder ins Spiel zu gehen und neugierig zu sein und andere Methoden auch auszuprobieren. Mhm. Und dafür werbe ich halt gerne und deshalb mache ich es auch gerne in der Beratung, weil wenn man es einmal gemacht hat, dann fällt es vielleicht auch leichter, sich dafür zu öffnen.
Entdecken Sie unser E-Learning für Pflegefamilien. Unser Online-Programm bietet Pflegeeltern fundiertes Wissen, hilfreiche Tipps und praxisnahe Unterstützung. Die interaktiven Module machen fit für die Herausforderungen im Alltag als Pflegefamilie und bieten Ihnen die Möglichkeiten, Ihre eigene Situation zu reflektieren. Ideal für alle, die ihre Kompetenzen auffrischen möchten oder als Vorbereitung für angehende Pflegeeltern. Lernen Sie in Ihrem Tempo, jederzeit und überall. Das E-Learning-Programm wird durch Landesmittel des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert und ist durch die Philipps-Universität Marburg wissenschaftlich begleitet und evaluiert worden. Das E-Learning für Pflegefamilien finden Sie unter pflegefamilien-akademie.de/i-learning-für-pflegefamilien/.
Du hast ja jetzt schon ganz viele Beispiele genannt. War das schon eins deiner Lieblingsbeispiele oder hast du noch eine Geschichte für uns?
Ich habe ganz viele Geschichten, aber ich habe natürlich eine Lieblingsgeschichte. Ich glaube, du kennst sie ja auch schon.
Ja, ich habe schon drauf gewartet.
Ich habe hier ein ganz besonderes Kind, der ist mit 3,5 Jahren in die Pflegefamilie gekommen und für den waren Tiere schon immer wichtig. Der hat immer seine Tiere, die mussten immer in einer Reihe stehen, dann mussten die versorgt werden, manche haben ein Pflaster bekommen und der hat, als die Pflegeeltern und das Kind sich kennengelernt haben, einen Stofffuchs bekommen und der ist ja der Weltbeste und der muss immer mit und dabei sein und mit dem konnte ich sehr gut über Tiere arbeiten. Mhm. Und dann hat er auf dem Bild irgendwann ein Stofftier gesehen, sich als Baby mit einem Stofftier, das war eine Schildkröte, und die war aber noch bei der leiblichen Mutter. Und die musste die zu ihm kommen. Und dann hat das gedauert und wir haben schon überlegt, dass wir eine nachbestellen, weil der das überhaupt nicht halten konnte, diese Spannung. Und dann war dieses Tier irgendwann da, diese Schildkröte. Aber dann ist er über Tische und Bänke gegangen, weil er so mit seiner Vergangenheit konfrontiert worden ist. Die musste erstmal gewaschen werden, die musste ein Pflaster bekommen, die musste Essen kriegen. Und der ist aber aus diesem Film nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und so ist es mit mehreren Stofftieren dann passiert. Immer wenn eins gekommen ist, ne, das musste unbedingt da sein. Aber wenn es dann da war, war der so getriggert, dass der in die Dissoziation gegangen ist. Mhm. Und dann hatten wir einen Termin und da hatte er auch ein Stofftier dabei, eine Handpuppe. Und ich hatte auch eine Handpuppe dabei und dann sind wir zu diesem Termin. Und dann habe ich auf der Rückfahrt gesagt, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das war das Krümelmonster, dass das Krümelmonster vielleicht mal Urlaub bei mir macht? Weil du kennst ja ne, meine Tiere alle und das Krümelmonster kennt ja schon auch das eine oder andere. Und dann hat er gesagt, nee, Frau Fuchs, das soll zu Hause bleiben. Und dann sind wir wieder zu Hause angekommen und dann hat er gesagt, Frau Fuchs, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn das Krümelmonster mal bei dir Urlaub macht. Dann ist es mit mir nach Hause gefahren. Die Mutter schrieb mir abends, das Kind ist wie ausgewechselt. Das ist wieder präsent, das ist wieder im Hier und Jetzt, das ist wieder da. Und das Krümelmonster hat dann bei mir gewohnt. Aber das Kind hat viele Tiere. Und irgendwann haben, glaube ich, über 20 Stofftiere bei mir zu Hause gewohnt.
Wow.
Und ich habe immer Bilder geschickt, wie die auf dem Sofa sitzen mit meinen. Ich habe ein Bild geschickt, wo ein Tellerchen mit Essen davor steht. Ich habe ein Bild geschickt, wo die alle unter einer Decke liegen. Und das Kind wusste, die sind gut versorgt bei mir.
Mhm.
Und ich glaube, nach über 2 Jahren durften die wieder nach Hause ziehen.
Wow, 2 Jahre haben die bei dir gewohnt.
2 Jahre haben
die
bei mir.
Denen ging es richtig gut bei dir.
Denen ging es richtig gut bei mir. Ja.
Das ist aber ein langer Urlaub, muss ich mal sagen.
Das ist ein sehr langer Urlaub.
Begegnen dir auch so in deiner Arbeit, wenn du so kreativ bist, und das ist ja auch total, total wahnsinniger Einsatz, den du da bringst und auch mega erfolgreich dann am Ende. Mhm. Aber hast du da auch Hindernisse, die dir begegnen in der Umsetzung, sei es von den leiblichen Eltern, von den Pflegeeltern oder auch die Kinder, wo du sagst, ja, da muss ich ein bisschen mehr dran nagen und gucken, dass ich da irgendwie vorankomme.
Die Skepsis.
Ja.
Ich habe auch Kinder, die sehr skeptisch sind, die sich erstmal so gar nicht darauf einlassen. Und das muss ich dann irgendwie auch akzeptieren. Aber nichtsdestotrotz immer mal wieder den Versuch starten, so in Bezug auf die Teilearbeit, also das wirklich so zu machen, ja, wie man therapeutisch arbeitet. Das ist einfach in diesem Setting schwer möglich. Gerade so, wenn ich das bei den Pflegeeltern zu Hause mache, weil da die Kinder einfach ja in ihrem sicheren Ort auch sind und auch ja oft die Situation dann verlassen und in ihr Zimmer gehen und weggehen und rausgehen und die dann wieder einzufangen, das ist schwierig. Das wäre besser, das an einem neutralen Ort zu machen. Und das wäre ja dann auch nicht nur ein Termin, sondern viele Termine. Von daher kann ich da nicht so in Anführungszeichen pädagogisch-therapeutisch arbeiten, aber die Ansätze einfach mitzunehmen. Und zu gucken, was davon kann ich umsetzen und ja.
Das heißt, es ist manchmal gar nicht so ein langer Prozess, wo du dann irgendwo auf dem Sofa stehst und man ist dann eine halbe Stunde oder länger in einem Thema, sondern du platzierst es dann auch in Alltagssituationen beziehungsweise in Begegnungen, einzelne Sätze sind es und dann holst du das Kind ab.
Genau.
Du nutzt dein Know-how schon und versuchst es immer wieder und gibst da gar nicht auf und versuchst dann irgendwie einen Anker zu setzen, so stelle ich mir das gerade vor.
Und das ist ja nicht nur die Arbeit mit den Tieren, sondern es gibt ja vielfältige Methoden, wie man einfach kreativ arbeiten kann. Und das auch zu vermitteln oder die Menschen dazu anzuregen, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist ja dann auch gemeinsam ins Gespräch und in Kontakt zu kommen, ohne ja das Wort irgendwie persönlich an mein Gegenüber zu richten.
Und hast du das auch in der Vergangenheit so erlebt, dass du es immer wieder probiert hast und beim 4., 5., 6. Mal springt dann ein Kind an und kann sich dann darauf einlassen und auch mit dir kreativer sein und da sich öffnen? Hast du so Erfolgserlebnisse schon erlebt?
Ich muss mal überlegen, ja, gab es auch. Ich glaube, es war mehr als 4 oder 5 Mal.
Ist hartnäckig.
Ja, ich bin hartnäckig. Ja, auch zu gucken, welche Methode passt.
Ja.
Vielleicht ist es nicht das Tier, sondern vielleicht muss ich was anderes machen. Und bei einem Kind habe ich gemerkt, ich habe mich da wirklich abgearbeitet und mit Stofftieren und mit meinen Schleichtieren und alles, was mir zur Verfügung stande. Und ja, nach langer Zeit, als das Kind mal wieder so völlig in der Wut war, haben wir dann Papierflieger gebastelt und die Papierflieger durch die Wohnung geschmissen. Und diese Notizblöcke, die kennt ihr ja sicherlich auch, da kann man viele Papierflieger mit basteln. Aber die Wut hatte Raum, rauszukommen, ohne dass wir geredet haben. Und irgendwann war das Kind, hat es sich wieder beruhigt. Und zu gucken, ja, welche Methoden kann ich anwenden, um auch ein Kind wieder zurückzuholen, wenn es gerade in der Dissoziation ist oder wenn es gerade nicht reden kann und seine Gefühle nicht ausdrücken kann.
Ja, es ist ja Worte geben, Möglichkeiten geben, einfach sich auszudrücken. Ja. Was könntest du denn jetzt sagen? Wir haben ja auch ZuhörerInnen. Und wie kann man das in seinen eigenen Alltag mit einbeziehen? Also vielleicht ja auch vor allem Eltern, Pflegeeltern. Wie kann man kreative Kommunikation im Alltag leben?
Ich würde sagen, es gibt viele Methoden. Das erste wäre zum Beispiel, ein schönes Stofftier zu kaufen oder eine Handpuppe und sich einfach zu trauen und einfach damit mal zu spielen, auch für sich vielleicht erstmal, und ein Gefühl dafür bekommen und einfach mal testen, wie ist das, wenn ich mit einer Puppe spreche oder über eine Puppe spreche, wie reagiert das Kind? Auch zu sagen, ja, also das Krafttier zu suchen, ist auch eine tolle Methode, zu sagen, ne, welches, was bin ich denn für ein Tier, wenn ich gut drauf bin, wenn ich Spaß habe, oder ja, und zu gucken, ja, was macht dieses Tier aus? Und dann zum Beispiel zu sagen, ich kaufe dieses Tier als kleines, ja, Schleichtier oder Stofftier oder irgendwas, was ich mitnehmen kann, was ich in die Hosentasche stecken kann, was ich in meinen Schulranzen stecken kann. Oder zum Beispiel, ja, malen. Einfach Stifte und Papier rauszuholen und zu sagen, ja, was bist du gerade für ein Tier oder was bin ich gerade für ein Tier oder was ist dein Mitschüler gerade für ein Tier? Einfach diese Gefühle nach außen zu bringen. Oder eine sehr schöne Methode ist auch der Gummibärchenteller. Das kann man nämlich danach noch vernaschen.
Bin ich ganz Ohr.
Ja, hast du Gummibärchen mitgebracht? Ich glaube, der Rahmen freut sich.
Nein, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich gemacht. Aber wir können das gerne nochmal nachholen. Aber du hast einfach einen Pappteller und du guckst, was kann das Kind gut? Und dann schlägst du das Gummibärchen an und dann klebt es auf den Pappteller. Und dann hast du irgendwann einen Pappteller mit ganz vielen Ressourcen. Du kannst es dann noch dazu schreiben, weil wenn du die Gummibärchen dann isst, dann weiß man das ja nicht mehr so. Dann bleiben halt Kreise übrig, aber das Kind zu motivieren, zu sagen, ja, oh, es sind aber viele Sachen, da sind aber ganz viele Gummibärchen drauf auf dem Teller. Und dann kann ich die nachher essen. Also es sind so spielerische Methoden, ein Kind zu stärken, ein Kind zu bewegen, ja, sich über seine Gefühlswelt klar zu werden und oder einen Ressourcenbaum zu malen. Ja, und so ein bisschen zu fokussieren.
Und würdest du sagen, es gibt da Altersvorgaben, sage ich jetzt mal, ab welchem Alter kann man das einsetzen? Ich habe jetzt an Kindergartenalter auch gedacht.
Ich glaube, gerade im Kindergartenalter mit Tieren zu arbeiten, da springen die sofort an. Oder auch mit Puppen. Und die machen ja in dem Alter auch ganz viele Rollenspiele. Und auch das zu fördern, diese Rollenspiele. Weil das ist das Beste, was ein Kind machen kann. Nämlich im Rollenspiel drückt es sich aus und seine Gefühle und seine Gedanken. Und das auch immer zu fördern. Also immer wieder das Spiel zu fördern. Egal auf welche Art.
So funktioniert ja auch Spieltherapie.
Genau.
Ja.
Wie reagieren denn? Jetzt hast du von einzelnen Situationen erzählt, wie Kinder reagieren. Wie reagieren denn Kinder, Erwachsene, Jugendliche, wenn du in der Form mit ihnen kommunizieren möchtest oder es tust? Du hast von Skepsis gesprochen. Gehen die mit dir ins Gespräch? Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir da nochmal genauer hingucken? Wie holst du die ab?
Das ist sehr spannend. Ich hatte mal eine Pflegemutter, die hat gesagt, wie sprichst du eigentlich heute? Hast du wieder was Neues gelernt? Also das ist direkt aufgefallen, dass ich irgendwie anders arbeite oder selber anders kommuniziere. Aber auch oft Skepsis, so was ich da jetzt aus meinem Köfferchen hole oder ziehe. Aber bis jetzt haben sich alle drauf eingelassen. Und was ich schön finde, sind so die Aha-Effekte, auch bei den Erwachsenen. Ich habe mal spontan so eine Aufstellung gemacht am Küchentisch, wo die Mutter auch gesagt hat, jetzt sag doch mal da, Frau Fuchs, warum hast du das denn gemacht? Und dieses Kind immer nur gelächelt hat und gar nicht, ja, sich ausdrücken konnte, gar keine Worte dafür hatte. Dann habe ich gesagt, ihr habt doch bestimmt irgendwo so ein Kästchen mit Bausteinen oder Spielsteinen oder sowas. Und dann haben die so ein Kästchen gebracht und ich saß mit dem Kind an einem Ende des Tisches und die Mutter am anderen Ende und ich habe diese Aufstellung gemacht. Wo steht denn wer hier in der Familie und wie siehst du dich? Und diese Mutter war zum Schluss so berührt, dass sie Tränen in den Augen hatte, weil sie da verstanden hat, als sie so da drauf geguckt hat, was dieses Kind eigentlich gerade bewegt.
Hm.
Und das bewegt mich auch immer sehr. Da stockt meine Stimme ein bisschen, weil, ja, so diese erste Hürde zu überwinden und zu sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein und dann das Ergebnis zu sehen oder zu sehen, oh, ja, ich wachse auch ein Stück oder ich werde ein Stück größer oder ich verstehe jetzt, das ist eine tolle Arbeit.
Ja, es gibt einfach die Möglichkeit, verstanden zu werden, ohne wirklich Worte finden zu müssen. Und das ist ja immer, ich glaube, das ist altersunabhängig,
ja,
ein Problem. Und deswegen, wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal so die Frage, wie kann gute oder auch die eher kreative Kommunikation in der Arbeit mit Pflegefamilien oder aber auch den Herkunftsfamilien gelingen?
Offen sein, Neues ausprobieren, über Grenzen zu gehen, manchmal mit weniger Worten und sich einfach trauen zu spielen.
Kind sein.
Kind sein.
Ja, das war auch so der Gedanke bei der vorherigen Frage, sich auch wieder auf die Kindebene, auf die Brille wieder einzulassen. Ich erlebe das auch, wenn ich mit meinen Kindern spiele, das geht. So, man muss aber dann einfach ich erlebe das dann bei Besuch, über den Schatten springen und sich darauf einlassen.
Mhm.
Wir können das. Ja. Und es ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie kreativ Kinder sind und wie sie einfach in so einer Spielsituation, wie die aufleben können. Das ist total schön zu beobachten. Ja.
Ja.
Und abschließend würde es mich total interessieren, welchen Impuls oder Tipp möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ein Motto von mir ist, Spielen überwindet Grenzen.
Mhm.
Und mutig zu sein, offen zu sein für neue Methoden, für kreative Ideen, nicht nach Standard A und B agieren, sondern ja, die eigene Kreativität ein bisschen zu beflügeln und ja auch selbst über Grenzen zu gehen und sich darauf einlassen. Und nicht jede Methode passt zu jedem, sondern da auch zu gucken, was passt denn zu mir oder was kann ich mir auch oder was traue ich mir auch zu machen. Vielleicht finde ich es total komisch, jetzt mit einer Stoffpuppe zu sprechen, aber so ein Gummibärchenteller, das könnte ich machen. Oder einen Baum malen oder was auch immer. Aber dafür sich zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten und welche Methode passt einfach zu mir.
Ein total schöner Abschluss, Steffi.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Und was mir gerade so in den Sinn kommt, wir bieten ja auch zu dem Thema eine Fortbildung an, die du ja auch mitleitest
und
begleitest.
Ja,
das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich dafür anzumelden, wenn man das möchte.
Genau, dieses Jahr gibt es sie nicht,
aber
sicherlich vielleicht im nächsten Jahr wieder. Und dann sind natürlich alle herzlich eingeladen, mit mir zu spielen.
Vielen, vielen Dank.
Sehr vielen gerne. Dank, dass du da warst.
Mach's gut.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.